Schlacht um Europa. Der Profil-Podcast zur Zukunft unseres Kontinents.
Willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts, die Schlacht um Europa. Mein Name ist Robert Reichler. Ich begrüße heute Siobhan Gates. Hallo Siobhan.
Hallo Robert.
Aus dem Auslandsressort und aus dem Wirtschaftsressort Hanna Müller. Hallo Hanna.
Servus Robert.
Das ist jetzt eine Folge, die so natürlich nicht geplant war. Die Ereignisse haben sich überschlagen im Nahen Osten. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie Europa dasteht und wie Europa davon betroffen ist, zum Teil gewollt, zum Teil ungewollt. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben natürlich bereits eine Covergeschichte im Heft zu dem Thema und die Berichterstattung wird noch weitergehen. Siobhan, du hast dich besonders um diese Iran-Geschichte jetzt mal gekümmert in der vergangenen Woche.
Genau, also ich habe mir angeschaut, was ist passiert, was sind die Kriegsziele und wie geht es den Leuten im Iran. Nur ganz kurz, der Krieg ist ein bisschen ein planloser Krieg. Also Trumps Kriegsziele, nur zur Einordnung, haben sich innerhalb von 10 Tagen sehr oft geändert. Zuerst war die Rede vom Schutz von US-Bürgern. Dann hat es geheißen, man muss das Atom- und Raketenprogramm zerstören. Dann war die Rede von der Befreiung des iranischen Volkes. Das ist jetzt das alles Aussagen von Trump innerhalb dieser kurzen Zeit. Dann hat es geheißen, es muss ein heiliger Krieg gegen den Islamismus geführt werden. Und am Samstag, am vergangenen Samstag, hat der US-Präsident dann im Fernsehsender CNN gesagt, er wäre eigentlich eh auch mit einem religiösen Diktator zufrieden. Also eigentlich das, was man eh schon hatte bisher. Wenn dieser, sofern dieser Israel und die USA unter Anführungszeichen fair behandelt. So, das macht die Sache jetzt natürlich komplizierter, weil alles so unklar ist. Natürlich ist vor allem die Region schwer betroffen, also der Iran und die Golfstaaten, die leiden unter Vergeltungsschlägen des Iran. Aber der Krieg hat auch Auswirkungen auf uns. Also es sind Raketen bis oder Drohnen bis nach Zypern gekommen. Und es gibt eine Handelskrise und steigende Preise. Und Hanna, du hast da eine etwas ungewöhnliche Recherche auch gemacht letzte Woche und hast angerufen, unter anderem bei Tankstellen. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie sich das so entfaltet hat?
Ja, genau. Also ich habe einige Tankstellen durchtelefoniert in den unterschiedlichen Bundesländern. Und da hört man vor allem von den Tankstellen, die an der Grenze zu Deutschland sind, also im Norden Österreichs, dass sich da teilweise absurde Szenen abgespielt haben. Also, dass vor allem aus Deutschland die Autos kommen und Schlange stehen vor unseren Tankstellen, weil sich da der Spritpreis noch ein bisschen gemäßigter verhalten hat, als das jetzt in Deutschland schon der Fall war. Dort ist der Preis schon Anfang des Krieges auf 2 Euro pro Liter gestiegen und in Österreich war es noch ein bisschen billiger. Ich habe dann mit einer Tankstellenmitarbeiterin in Braunau gesprochen, die hat gesagt, das ganze Wochenende vor Kriegsbeginn ist sie nicht von der Kasse, hat sie nicht von dort weggehen können, weil sie die Leute bedient hat. Da sind Menschen gekommen mit Kanistern, um sich da das gerade noch billigere Öl einzutanken. Also absurde Szenen und das sieht man natürlich auch im Preis. Also der Preis von Diesel ist innerhalb von 10 Tagen oder von einer Woche circa um 14% gestiegen. Also ich habe auch schon gelesen, dass jetzt auch in Österreich schon der Literpreis die 2-Euro-Marke überschritten hat. Also es ist klar, dass wir das jetzt bei Tankstellen direkt auch spüren, diese Auswirkungen des Kriegs.
Nur ganz nebenbei, aber ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, die Regierung, die österreichische Regierung will jetzt die Preise prüfen lassen. Warum eigentlich?
Ja, ganz genau. Also es ist nicht ganz klar, inwiefern diese Preise, die wir bei Tankstellen beobachten, gerechtfertigt sind jetzt schon. Also, dass sich die Preise so schnell übertragen, das finden vor allem die Autoclubs nicht glaubwürdig. Zum einen, weil viele Ölbetriebe auch ihre eigenen Raffinerien haben, wo man auch Öllager hat. Das heißt, wenn sich die Preise am Weltmarkt verändern, sollte das nicht so schnell in den Tankstellen zu spüren sein. Zum anderen ist man auch misstrauisch, weil wenn der Ölpreis sinkt, korrigieren das Tankstellen oftmals nicht so schnell nach unten. Mhm. Und jetzt hat die
also
Regierung,
nicht gerechtfertigt, sagt, es könnte genau, ungerechtfertigt sein.
Das oder? Ist die Überlegung oder dass es sehr frühzeitig ist, während das vielleicht noch gar nicht so sehr greift. Und der Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer hat jetzt auch angekündigt, das prüfen zu lassen.
Ich sage jetzt mal was Böses. Also wir sind jetzt schon im Kleinstproblem überlegen, also wie teuer jetzt genau und dürfen die das um so viel schon erhöhen oder nicht. Ich glaube, die große Frage ist jetzt mal, wenn wir an Europa denken, üblicherweise würden Europäer, Europäerinnen sagen, eine Diktatur wegzukriegen ist doch was Großartiges. Das ist der Iran, das ist fraglos eine schreckliche Diktatur. Die haben vor kurzem erst im Jänner Zehntausende wahrscheinlich Demonstranten getötet, weil die gegen das Regime demonstriert haben. Das ist seit Jahrzehnten mittlerweile eine Diktatur, die nach außen auch schreckliche Wirkungen hat, die Terror unterstützt, die Israel mit dem Auslöschen bedroht. Da würde man sagen, okay, jetzt haben wir mal vorübergehend einen etwas höheren Benzinpreis, darüber werden wir hinwegkommen. Und das sagt ja auch Donald Trump. Da hat er zuletzt gesagt, natürlich nicht wegen des österreichischen Benzinpreises, der wird ihm unbekannt sein, aber das ist ja genau das Gleiche in den USA. Auch dort ist der Benzinpreis gestiegen, steigt jetzt noch weiter. Und Trump sagt, das ist gewissermaßen ein Kollateralschaden vorübergehend. Das muss man aushalten. Wenn wir für Frieden im Nahen Osten sorgen, dann ist der Benzinpreisanstieg über ein paar Wochen nicht das Schlimmste. Würden wir wahrscheinlich in Europa auch so sehen. Und doch sehen wir es nicht ganz so, oder?
Ich glaube, die Leute an den Tankstellen haben es vor allem letzte Woche nicht so gesehen.
Gut, das mag sein, dass man unmittelbar dann, wenn man an der Tankstelle steht, sich ärgert.
Und es ist ja nicht nur das, was man jetzt ins Auto tankt, sondern es wird ja alles teurer. Ne? Also es werden ja auch Lebensmittel teurer, also man braucht ja für alles Energie. Ich glaube, Hanna, wir müssen trotzdem kurz erklären, warum ist jetzt überhaupt der Weltmarkt, warum sind jetzt Gas- und Ölpreise auf der ganzen Welt betroffen von einem doch regionalen Krieg? Woran liegt das überhaupt?
Genau, also vielleicht es lohnt sich da ein Blick auf die Landkarte tatsächlich. Man spricht immer von dieser Straße von Hormuz, die gesperrt ist. Was ist das für eine Straße? Das ist eigentlich ein Seeweg. Ein Seeweg, der quasi den Persischen Golf mit dem Meer verbindet und von dort verkehren die Öl- und Gastanker, aber auch Dünger, also in Zahlen kann man sagen, ein Drittel des weltweiten Bedarfs an Düngemittel und ein Fünftel jeweils des weltweiten Gas- und des weltweiten Ölbedarfs passiert diese Straße von Hormuz. Und diese Straße ist eine ziemlich enge Stelle zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Oman und auf der anderen Seite dem Iran. Also das ist eine quasi wirklich enge Passage, durch die Schiffe durch müssen. Das heißt, wenn der Iran, wie er es jetzt getan hat, androht, Schiffe zu attackieren, die diese Stelle, diese enge Meerpassage durchqueren, dann ist das viel einfacher zu blockieren, als wenn das jetzt im offenen Meer beispielsweise wäre.
Und es reicht schon die Drohung oder ist auch was passiert tatsächlich?
Also ich habe mit einem Experten gesprochen, der gemeint hat, ob das jetzt bereits vermint ist, was er sich vorstellen könnte, das passieren kann, das weiß er nicht, glaubt er nicht. Aber die Lage im Iran ist ja diese, wir haben nicht so viele Infos von drinnen sozusagen, weil dort auch kein Internetempfang weitgehend ist. Es reicht aber schon, dass der Iran sagt, wir zünden, Zitat, alle Schiffe, die passieren, an. Dafür, dass natürlich sich keiner mehr traut, da durchzufahren.
Also formell wurde die Straße nicht geschlossen,
genau,
aber die Drohung steht im Raum und zu Beginn gab es ja auch Raketen, die da abgefeuert wurden und allein schon die Tatsache, dass die Versicherungen sagen, wir können das
die
nicht mehr versichern.
Die steigen aus, ja. Genau.
Mhm. Recht.
Gut, dann das heißt, es haben sich die Schiffe dort gestaut vor dieser Enge, vor dieser engen Stelle und konnten dann tatsächlich nicht mehr durch. Und das hat man eigentlich sofort gemerkt, ne, am Weltmarkt. Also auch europäische Gaspreise haben sich ja verdoppelt, nahezu. Und der Ölpreis ist auf mehr als 100 US-Dollar angestiegen.
Jetzt komme ich nochmal zurück auf das, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Also kann man nicht sagen, das ist die Sache wert. Wir haben jetzt vorübergehend mal höhere Energiepreise. Sicher, das wird auch durchschlagen auf die Inflation, auf Lebensmittelpreise, auf Lieferketten, auf alles Mögliche. Aber dafür macht, ich mag diesen Begriff ganz besonders nicht, aber der wurde gebraucht, machen die USA und Israel die Drecksarbeit. Drecksarbeit hieße, einen Krieg zu starten, um eine Diktatur zu beseitigen. Und doch überwiegt die Skepsis, jedenfalls in Europa.
Ja, und ich glaube, das liegt auch daran, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eben keine klaren Kriegsziele gibt. Also kein Europäer wird jetzt Ali Khamenei, also dem obersten Führer, dem ehemaligen, also er ist jetzt tot, er wurde getroffen von einer Rakete vergangene Woche, keiner weinte meine Tränen nach. Aber die Frage ist, was passiert als nächstes? Stehen wir jetzt vor einer lang anhaltenden Destabilisierung? Wird das ein zweites Irak? Es ist ja nie die Rede davon gewesen, wirklich da mit Bodentruppen reinzugehen. Und ein Regime lässt sich schwer durch Luftschläge ausschalten. Also das ist, glaube ich, noch nie gelungen.
Und vor allem muss man, glaube ich, sagen, was Europa betrifft, Europa ist komplett außen vor. Genau. Es gab Verhandlungen, die USA haben mit dem Iran verhandelt, Europa war nicht dabei, wurde de facto auch nicht wirklich informiert, was da gesprochen wird, wie weit die Verhandlungen sind, woran es hakt etc. Da gab es dann sehr vage Statements am Ende und plötzlich kam dieser Krieg und wenn man sich jetzt erinnert an frühere Waffengänge auch der USA, die zum Teil ja auch nicht beliebt waren, aber vor dem Irakkrieg haben die Europäer genau gewusst, was Sache ist. Das wurde im Sicherheitsrat besprochen. Noch deutlicher war es etwa im Kosovo-Krieg, als die USA damals unter Präsident Bill Clinton Verbündete gesucht haben und gefunden haben in Europa. Und nicht nur den Verbündeten, sondern auch der Weltöffentlichkeit erklärt haben, was ist da jetzt das Problem, warum muss man das machen, was machen wir genau und was wollen wir erreichen. Und jetzt ist das, wie du, Siobhan, richtig gesagt hast, jetzt ist das sehr, sehr unklar und deswegen hat eigentlich…
Es wurde nicht mal angekündigt, es war ein Überraschungsschlag inmitten von Verhandlungen, niemand hat das gewusst.
Die und Europäer, auch die Verbündeten, die quasi Verbündeten eigentlich, auch, ja. würde man sagen, Verbündeten, Europäer haben nichts davon gewusst. Ich glaube, Deutschland wurde kurz vorher informiert, dass es den Schlag geben wird, dass der Krieg beginnt, aber all das, was da geplant ist und auch Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler, war bereits bei Donald Trump im Weißen Haus, hat dort versucht, einigermaßen freundlich zu sein, wurde deshalb sehr kritisiert.
Ja, weil er Trump gelobt hat in Wahrheit.
Dafür, weil er sich so mehr oder weniger auf Trumps Seite gestellt hat in diesem Krieg, da wurde er heftig kritisiert. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, Europa ist außen vor, tut sich wahnsinnig schwer zu sagen, wir wollen den Krieg nicht. Erstens, weil man damit dann wieder mal Donald Trump brüskiert und wir wissen, wie er reagiert, wenn er brüskiert wird. Und man braucht ja Trump und die USA immer noch so sehr im Ukraine-Krieg, im Russland-Ukraine-Krieg. Deswegen lavieren alle rum, mit Ausnahme von Spanien in diesem Fall. Spanische Ministerpräsident hat gesagt, er will den Krieg nicht, verbietet den US-Kampfflugzeugen aufzutanken auf spanischen Basen etc., hat sich den wüsten Unmut von Trump zugezogen. Mhm. Aber man merkt, Europa steht irgendwie auch am falschen Fuß. Wir reden nicht mit, wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt und können dann nicht mal sagen, nein.
Ich glaube, drei wichtige Punkte hat das jetzt wieder gezeigt, was Europa betrifft. Also erstens, wie du sagst, man ist ausgeschlossen aus wichtigen Entscheidungsprozessen. Man sitzt einfach nicht am Tisch. Das zweite ist die Abhängigkeit von Energie. Also wir haben uns nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine mehr oder weniger rasch von der Abhängigkeit von russischem Gas gelöst. Das ist großteils gelungen. Wir beziehen jetzt sehr viel aus den Golfstaaten. So, und jetzt sind wir von denen abhängig und jetzt kommt von dort nichts mehr. Also wieder einmal wird uns schmerzhaft bewusst, wie abhängig wir sind von Energie oder von fossilen Energie aus dem Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland. Und das Dritte ist, wie du schon angemerkt hast, diese Spaltung. Also Europa schafft es nicht, da mit einer Stimme zu sprechen. Und das hat man auch gut gesehen, finde ich, in den ersten Kriegstagen. Gleich zu Beginn des Krieges, noch am vorvergangenen Wochenende, gab es eine gemeinsame Erklärung von Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Und sie verurteilten die iranischen Vergeltungsschläge in der Region, also auf die Golfstaaten, und kündigten an, ihre Verbündeten in der Region zu verteidigen. So, das klingt jetzt ziemlich wenig aufregend, ziemlich vorhersehbar. Aber in den USA hat das für totale Aufregung gesorgt. Und zwar gab es einen viel beachteten Post auf X von Lindsey Graham. Das ist ein einflussreicher republikanischer Senator. Und der hat sich empört und enttäuscht gezeigt und hat den Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens vorgeworfen, sie weigern sich, dem iranischen Volk zu helfen. Sie setzen noch eins drauf, indem er vorschlägt, Zitat, wir sollten weiterhin mit religiösen Nazis verhandeln. Also wieder mal eine brutale Sprache. Und er findet das alles so sad. Also er findet das alles total traurig. Also die Sprache ist eigentlich die Sprache Trumps. Also
wobei, ich hätte jetzt mit der Sprache gar kein großes Problem. Ich glaube, das wirkliche Problem ist, dass dahinter steht, verlangt wird von den Europäern, einfach blind zu vertrauen. Sie dürfen nicht am Tisch sitzen, sie können nicht mitverhandeln. Und wir wissen ja, diese Verhandlungen zwischen dem Iran und der internationalen Gemeinschaft haben ja nicht zuletzt in Wien stattgefunden, lange Zeit. Und da waren europäische Staaten dabei. Und plötzlich unter Trump sind sie jetzt nicht mehr dabei. Und jetzt wird von den Europäern verlangt, einfach blind zu vertrauen, was immer da rauskommt oder nicht rauskommt. Wir müssen die Amerikaner stützen, in welcher Entscheidung auch immer sie treffen.
Und man darf Trump auch einfach nicht kritisieren. Ne? Also es wird auch dann, finde ich, schon einiges zusammengemischt, was nicht ganz zusammengehört. Also es gab ja auch kritische Stimmen, die Bedenken geäußert haben, weil dieser Krieg nicht mit internationalem Recht vereinbar ist. Und diesen Leuten wurde dann vorgeworfen, sie stünden auf der Seite der Mullahs. Und Robert, du hast das aufgegriffen in deinem Leitartikel für das aktuelle Profil und hast erklärt, warum das nicht stimmt. Magst du da kurz mal drauf eingehen? Weil ich finde das wirklich wichtig, dass man das ein bisschen trennt.
Ich habe die Frage gestellt, ist das unser Krieg? Also können wir uns als Europäer trotzdem dahinter stellen, wenn die iranische Mullah-Diktatur jetzt gestürzt wird? Und habe versucht, das abzuwägen. Natürlich ist es mit dem Völkerrecht mal nicht vereinbar, diesen Angriff zu lancieren. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man eine Diktatur angreift und versucht, die zu stürzen, um dem Volk dort zu Hilfe zu kommen, und gleichzeitig gibt es eine gute Chance, dass das funktioniert und einen Plan, den man vorher in irgendeiner Form auch öffentlich klar macht und ein Konzept einfach, was da passieren soll mit diesem Land, dann glaube ich, können auch Leute, die großes Bauchweh haben, weil das Völkerrecht gebrochen wird, sagen, dieser Krieg ist illegal, aber er könnte legitim sein. Nur dieses Vertrauen hat so gut, also niemand will ich jetzt nicht sagen, in Amerika gibt es viele, die dieses Vertrauen offenbar haben, in Israel auch, aber außerhalb gibt es wenige Leute, die darauf vertrauen, dass jetzt wirklich das Richtige gemacht wird, ganz einfach, weil es sich nicht abzeichnet. Also
kann ein völkerrechtlich problematischer Krieg legitim sein?
Genau, das ist die Frage, das ist eine sehr gute Frage. Der Krieg im Kosovo damals war völkerrechtlich nicht gedeckt, weil der Sicherheitsrat durch Russland blockiert war. Und trotzdem hat man gesagt, man kommt den Kosovo-Albanern zu Hilfe gegen die serbische Armee, die dort Kriegsverbrechen begeht, um die zu retten, quasi vor diesen Massakern etc., ist es legitim, dort einzugreifen. Jetzt haben wir das Problem, man weiß jetzt eigentlich nicht genau, Siobhan, du hast das gesagt, man weiß nicht mal genau, was die Kriegsziele sind.
Die ändern sich halt ständig.
Interessanterweise haben ja auch die Trump besonders nahe stehen, zum Beispiel die New York Post, die ich auch immer wieder lese, die hat jetzt versucht, in einem Editorial zu erklären, was Trump eigentlich will. Und was will Trump, wenn er sagt, er verlangt die bedingungslose Kapitulation des Iran? Und dann sagt die New York Post, was er damit meint, ist, er möchte sich jetzt gar nicht so sehr einmischen, wer dort regiert. Es können unterschiedliche Leute, Gruppen sein. Er möchte nur, dass normal regiert wird. Und normal hieße dann, dass man keine Atomwaffen entwickelt, dass man keine Terrorregime oder keine Terrorgruppen unterstützt. Und dass man auch keine islamistischen Marionettenregierungen oder Gruppen in der Region stützt und Israel bedroht. Nur, das ist jetzt natürlich mehr oder weniger die Definition einer vernünftigen Regierung, die genau das Gegenteil ist von dem, die dort regiert. Aber wie soll es gehen? Mhm. Also jetzt einfach nur durch den Aufruf und zu sagen, wir hätten gern eine vernünftige Regierung, ist natürlich ein bisschen wenig. Ne?
Er hat ja auch gesagt letzte Woche, sie hätten dann doch gern jemand aus dem Inneren, also Trump hat das gesagt, aber das Problem ist nur, es sind irgendwie alle tot.
Alle gestorben.
Also wenn man jetzt ein paar Leute im Auge hatte und dann wirft man Bomben drauf, also es macht einfach alles keinen Sinn und ich denke, es scheint immer mehr hinauszulaufen auf ein Modell Venezuela. Also dass man schon das Regime beibehält, halt ein, unter Anführungszeichen, freundlicheres Gesicht dahinsetzt, jemand, mit dem man irgendwie Geschäfte machen kann und dann ist Ruhe.
Naja, das wäre ein Wunschtraum. Nur Venezuela hat bedeutet, da gibt es Leute, die sehr rasch gesagt haben, wir würden gerne an der Macht bleiben und wir tun, was ihr sagt in den wichtigsten Punkten, zum Beispiel wie wir mit dem Erdöl verfahren.
Genau.
Also dass man wir uns muss, die Einkünfte teilen.
Ja, also man muss schon auch sagen, der Iran hat natürlich einfach riesige Erdölvorkommen, die sicher auch nicht uninteressant sind in dieser Frage. Das geht natürlich auch in diese Gleichung hinein.
Klar, und könnten die USA das jetzt in irgendeiner Weise erreichen, was sie in Venezuela erreicht haben, dann wären die glücklich. Das muss jetzt überhaupt nicht demokratisch sein. Hauptsache, es ist eine Regierung, die kooperiert. Nur davon ist weit und breit nichts zu sehen.
Davon ist nichts zu sehen. Und der Iran ist wirklich ein sehr komplexes Land, das muss man schon dazu sagen. Also das ist jetzt, ich möchte nicht sagen, dass Venezuela jetzt super einfach ist, aber beim Iran handelt es sich um einen riesigen Vielvölkerstaat mit über 90 Millionen Einwohnern riesigen Minderheiten, also allein die Kurden machen dort 10% der Bevölkerungen aus. Also das ist jetzt auch wirklich viel größer als Länder wie Syrien, wo es in der Region schon lange Phasen der Instabilität gab.
Und das größte Problem ist natürlich, dass es im Iran immer noch die bewaffneten Revolutionsgarden gibt, die jederzeit bereit sind, Demonstrationen brutalst niederzuschlagen. Und wenn Trump öffentlich sagt, das sei jetzt der Moment, um sich zu erheben gegen das Regime, dann ruft er im Wesentlichen dazu auf die Straße zu gehen und das Regime per Massendemonstration zu stürzen. Und das wissen wir, haben wir im Jänner gesehen, das ist wahrscheinlich Selbstmord. Mhm. Und aus der Luft mit der militärischen Überlegenheit der USA und Israels kann man die Raketenstellungen und Öltanks etc. alles Mögliche zerstören, alle mögliche militärische Infrastruktur. Aber jetzt die 100.000 Revolutionsgarden, die bewaffnet sind, die kann man aus der Luft natürlich nicht unschädlich machen und die sind aber genau das Problem für die Bevölkerung.
Mhm. Ich möchte noch mal kurz zu sprechen kommen auf die große Spaltung, den Graben, der sich wieder mal zieht durch die EU. Ich frage mich manchmal, wie wird das eigentlich im Nahen Osten gesehen? Also wenn wir jetzt auf der einen Seite haben Spanien mit einem linken Regierungschef, Pedro Sanchez, der wirklich gegen diesen Krieg ist, sich offen dagegen äußert, sagt, nein, ihr dürft unsere Militärbasen in der Region nicht nutzen. Und auf der anderen Seite haben wir Friedrich Merz, der schon nach dem 12-Tage-Krieg im vergangenen Juni gesagt hat, ihr erledigt die Drecksarbeit für uns und jetzt auch im Weißen Haus war, um Trump zu loben. Also das sind einfach wirklich zwei Enden des Spektrums. Und ich habe einen Nahost-Experten, nämlich Robert Chatterjee, gefragt, wie Europa denn dasteht im Nahen Osten und was Europa denn tun könnte. Und da hören wir vielleicht mal kurz rein.
Grundsätzlich sollte Europa eben zu seinen Werten und Normen stehen, zu denen man sich ja auf dem Papier bekennt. Das ist etwas, das nicht erst seit gestern gefordert wird, sondern von der Gemeinschaft etwa der Völkerrechtsexperten schon seit Jahren angemahnt wird. Man muss in dem Sinne nichts neu erfinden, sondern sich einfach den Werten wieder annähern, zu denen man sich ja auf dem Papier auch verpflichtet hat. Ganz an erster Stelle natürlich das Völkerrecht. Und da fällt natürlich ins Auge, gerade in Bezug auf diesen Krieg, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs eigentlich ausschließlich die iranischen Völkerrechtsverletzungen betonen. Das heißt, in einem ersten Schritt müsste man natürlich das Gleiche tun mit dem Initiator dieses Krieges, nämlich Israel und in zweiter Linie auch den USA. Und in Bezug auf Israel ist das, was wir jetzt sehen, natürlich auch eine Folge der Untätigkeit früherer und anhaltender israelischer Völkerrechtsverstöße, allen voran im Gaza-Krieg. Das heißt, an der Front müsste man wieder aktiv sein, um Glaubwürdigkeit zu gewinnen, weil wir sehen jetzt das Resultat einer Glaubwürdigkeitskrise, die das Resultat ist einer Unfähigkeit gegenüber Völkerrechtsverletzungen seitens Israel und dem Unwillen, tatsächlich dem etwas entgegenzusetzen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, um auch alle anderen Staaten in der Region tatsächlich zu stärken.
Also ich sehe das ja nicht so negativ, muss ich sagen. Spanien hat sehr deutlich gesagt, es will diesen Krieg nicht. Merz hat zwar, als er in Washington war, als er bei Trump war, gesagt, er stellt sich schon dahinter. Gleichzeitig ist er dann aber, als er zu Hause war, wieder ein bisschen abgerückt. Und als diese Idee aufgekommen ist, man könnte die Kurden bewaffnen, damit die sich gegen das iranische Regime erheben, hat Merz dann ziemlich Distanz bezogen und Glück gehabt. Denn auch Trump hat dann relativ bald gesagt, er hat sich das überlegt und er möchte nicht, dass die Kurden in dieser Form eingreifen. Das würde die Sache zu kompliziert machen, hat Trump gemeint. Und eigentlich, also man spürt, die Europäer stehen nicht wirklich hinter dem Krieg. Man spürt es daran, dass sie sagen, sie kritisieren den Iran dafür, dass er diese Gegenschläge auf die umliegenden Staaten unternimmt. Dafür kritisieren sie den Iran. Sie halten sich bedeckt bezüglich der Völkerrechtswidrigkeit, mit Ausnahme von Spanien. Ja. Aber sie, wenn sie Hilfe anbieten, dann auch, wie die Briten das tun, sagen sie, sie bieten defensive Hilfe an. Das alles klingt schon sehr deutlich danach. Wir wissen nicht genau, was ihr da tut und wir sind jetzt nicht Teil des Ganzen.
Ja.
Also so weit sind die voneinander jetzt auch nicht entfernt, finde ich.
Naja, aber auf jeden Fall kein geeintes Bild nach außen.
Nein. Und man sieht es, finde ich, total gut, sieht man es an dem Mittelweg oder Nicht-Ja-Nicht-Nein-Weg von Keir Starmer in Großbritannien. Es gehört jetzt zwar nicht zur EU, nicht mehr, aber ist sehr eng verbündet mit uns und vor allem, was die Verteidigung betrifft, sehr wichtig für uns. Und Keir Starmer hat am Anfang gesagt, er erlaubt den USA nicht auf seinen Militärbasen seines Landes zu landen. Dann wurde er ziemlich rüde beschimpft von Trump und Trump hat auch gesagt, er ist kein Churchill und so weiter, eine grobe Beleidigung. Und dann hat er umgeschwenkt und gesagt, okay, na, dann doch. Und dann kam auch gleich die erste Drohne und hat eine britische Militärbasis in Zypern getroffen. Also es ist so ein, also man weiß jetzt nicht so ganz wie und man muss sich schon auch immer fürchten vor dem Mann im Weißen Haus.
Ja, natürlich.
Weil er halt überhaupt keine Kritik.
Und er droht natürlich auch weiter mit Zöllen und das haben wir jetzt bei Spanien auch gesehen, auch wenn es ein bisschen sinnlos ist, gegen ein EU-Land vorzugehen mit Zöllen und nicht gegen die gesamte EU, aber dieser letzte Sommer, wo Trump die Zölle einfach einseitig angehoben hat, auch wenn der Supreme Court das jetzt natürlich als rechtswidrig anerkannt hat, das ist irgendwo schon die Angst der Europäer, denke ich.
Ja, und er hat ja Spanien mit dem Abbruch aller Handelsbeziehungen gedroht, wie du richtig sagst. So einfach wäre das nicht, weil wir sind ein Binnenmarkt in Europa. Aber das sitzt dann schon oftmals, ne?
Europa hat eine Priorität. Die Priorität ist immer noch die Ukraine. Und Europa tut, was immer es kann, um Trump in dieser Frage bei der Stange zu halten. Wir spüren oder wir wissen, wir merken immer wieder, der Ukraine-Krieg ist nicht Trumps Krieg. Trump sagt ja immer wieder, wäre er Präsident gewesen, hätte es den Krieg nie gegeben. Er will den eigentlich nur beenden. Er will ihn, was ja gut ist. Aber es ist nicht seine absolute Priorität. Mal war es Gaza, mal war es Venezuela, jetzt ist es der Iran. Und ein Problem ist ja auch, er ist auch durchaus bereit, Dinge zu tun, die ihm im Iran-Krieg vielleicht nützen, ihm aber der Ukraine schaden. Also zum Beispiel jetzt die Sanktionen, die verhängt wurden, wenn jemand russisches Öl kauft, die werden jetzt von Trump
gelockert
oder aufgehoben.
Also ich finde, bei dieser Lockerung der Sanktionen gegen Russland, da sieht man wieder, was die Chivon als Krieg ohne Plan bezeichnet hat, weil das sich eben auch auf die Handelsbeziehungen oder auch Sanktionen auswirkt. Also vor ein paar Monaten hat Trump erst die Zölle gegen Indien, Strafzölle, aufgehoben von 50%, damit Indien aufhört, russisches Gas zu beziehen, russisches Öl zu beziehen.
Hat Zölle eingehoben, also hat Zölle.
Nein, er hat sie zuerst, also es gab 50% Zoll, Strafzoll, weil Indien russische Erdöl bezieht und dadurch natürlich Sanktionen übergeht. Und Dann hat Trump auch ein bisschen überraschenderweise ein Handelsabkommen mit Indien geschlossen, wo sie die Zölle gemindert haben, und hat die USA Indien auch selber eigenes Öl verkauft, sozusagen als Alternativquelle. Und jetzt, wo die Straße von Hormuz gesperrt ist und das Öl von dort auch nicht mehr nach Indien gehen kann, und das sind teilweise, also das sind, glaube ich, die zweitgrößten oder größten Bezieher von dem Öl aus dieser Region, hat Trump ihnen erlaubt, das, wofür sie vorher 50% Zölle an Indien auferlegt haben, wieder zu tun, und zwar russisches Öl zu importieren. Also alles, was Trump vorher gesetzt hat, löst sich mit diesem Krieg wieder auf, und man hat das Gefühl, er weiß nicht genau, was er tut.
Naja, das sind unterschiedliche Prioritäten. Also ich glaube, das kann man schon nachvollziehen. Seine Priorität ist im Moment der Krieg gegen den Iran und dass er den weiterführen kann, ohne dass das alles zusammenbricht, wenn man so will. Also zu Hause, die Preise und auch anderswo. Für Europa ist die oberste Priorität der Ukraine-Krieg. Also in diesem Spannungsfeld bewegen die sich jetzt natürlich auch. Das hat eben zur Folge, dass Europa nicht so deutlich sagen kann, wir wollen das nicht.
Aber das zeigt schon Trumps Sicht auf die Welt, ne? Also er sieht nicht Russland als die größte Bedrohung für den Westen, sondern aktuell eben den Iran. Für uns in Europa stellt sich das natürlich ganz anders dar. Und was man schon sagen muss, ne, also die Folgen für die Ukraine ist bestimmt eine der größten Verliererinnen von diesem Krieg im Iran. Nämlich nicht nur das Ölembargo, das gelockerte Ölembargo für Russland. Also Russland kann jetzt de facto wieder mehr verkaufen und das auch noch zu höheren Preisen, sondern die Ukraine braucht ja dringend für ihre Verteidigung diese Patriot-Raketen aus den USA, und die gehen jetzt aber an die Golfstaaten, weil den Golfstaaten hat es schon letzte Woche geheißen, denen gehen bald die Munition aus, um sich zu verteidigen. Das heißt, da geht es jetzt wirklich um eine militärische Realität, die da beeinflusst wird. Die werden jetzt in den Golfstaaten gebracht und stehen nicht für die Ukraine zur Verteidigung zur Verfügung.
Und außerdem hat Russland jetzt viel mehr Geld, weil wenn der Ölpreis so hoch ist, bekommt Russland für das Öl, das es verkauft, natürlich viel mehr Kohle rein.
Genau, und gleichzeitig muss man auch sagen, was ich fast schon ironisch finde, dass Präsident Zelensky jetzt quasi die USA berät in Fragen, wie geht man mit Drohnen um, wobei er selbst irgendwie sein Anliegen vernachlässigt wird von den USA.
Ja, er versucht sich da anzubieten, natürlich als Hilfe und da möglichst gut auszuhelfen, weil er braucht auch die Aufmerksamkeit. Das ist noch ein Punkt, ne? Die Aufmerksamkeit ist jetzt auch im Iran gebunden. Ja. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Metaebene, aber es spielt schon auch rein. Ne? Also die Glaubwürdigkeit der EU. Also das ist dann schon, kann auch schnell zum Glaubwürdigkeitsproblem werden, wenn wir sozusagen, also wir in Europa jetzt zum Beispiel so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass internationales Recht egal ist. Ne? Also dieser Krieg ist jetzt nicht gedeckt durch internationales Recht. Wenn wir sagen, das ist wurscht, wenn uns das Regime nicht passt, also sozusagen, man kann Staatschefs loswerden, wenn sie uns nicht genehm sind. Das war ein furchtbarer Tyrann, möchte jetzt überhaupt nicht das Gegenteil behaupten. Ja. Aber wenn man sich dann bei der Ukraine immer auf das Völkerrecht gleichzeitig bezieht, ne, so wie Merz das macht, dann wird schnell der Vorwurf der Heuchelei kommen. Ne?
Klar, wo zieht man die Grenze? Also ab wann ist es gerechtfertigt und ab wann nicht?
Man kann es halt nicht einmal machen und dann wieder nicht ohne sich diesem Vorwurf auszusetzen, dass wir da mit ungleichem Maß messen.
Ja, zumal dieser Krieg, also bisher, gut, er dauert erst eine Woche, etwas mehr als eine Woche, aber bisher hat er gebracht, dass ein Khamenei weg ist und ein paar andere auch und ein neuer Khamenei an derselben Stelle, und mit dem ist niemand zufrieden, auch nicht die USA, und wir wissen eben immer noch nicht, wie das alles weitergehen soll. Ich würde noch darauf hinweisen, dass eigentlich die österreichische Außenministerin relativ elegant und nachvollziehbar agiert und zwar die Dinge anspricht und sagt, das ist völkerrechtlich nicht gedeckt, gleichzeitig die Kritik aber nicht so scharf formuliert, dass sie sich damit besonders exponiert. Also die sagt schon die Dinge, deswegen glaube ich, auf der Welt weiß man schon, dass Europa ein Problem hat, dass das gegen das Völkerrecht ist und dass es noch dazu nicht besonders aussichtsreich ist, dass nicht zu erwarten ist, dass am Ende dieses Krieges ein halbwegs menschenrechtsfreundlicher Iran entsteht.
Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, dass tatsächlich Österreich spielt natürlich eine weniger große Rolle wie Deutschland. Und ich glaube, Friedrich Merz hat da jetzt schon mit seinem Lob, ich weiß schon, der kann schwer hinfahren und da sich irgendwie ins Oval Office setzen und mal draufhauen.
Dann hätte er den Zelensky-Abgang kassiert dort.
Ne? Genau, dann wäre er hochkant rausgeflogen.
Er war zwar besser angezogen, aber trotzdem wäre er rausgeflogen.
Aber das wird schon gesehen, ne? Wenn er dann, gut, er kam dann zurück und hat eine ziemlich gute Trump-Persiflage dann gemacht vor dem Bundestag. Sollte man sich mal anhören. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Aber ich glaube, das stört Trump gar nicht so sehr. Der möchte gelobt werden und das hat der Merz gemacht. Und das sieht man, glaube ich, schon, ne? Dass man da jetzt gar keine Kritik hört.
Aber was kann Europa machen, um wieder einen internationalen Auftritt zu haben? Jetzt geht es ja eigentlich immer nur um Schadensbegrenzung und Defensive und wie können wir wenigstens noch diesen Zipfel an Unterstützung in der Ukraine retten. Was soll Europa tun? Was meinst du?
Ich glaube, was die Ukraine betrifft, tun wir eh viel. Also ich meine, die USA unterstützen die Ukraine schon seit einem Jahr nicht mehr finanziell. Aber das Problem ist, ich meine, die Patriot-Raketen, die haben wir nicht, die müssen wir von den USA kaufen. Ne? Also ich glaube, da ist Europa schon mittlerweile auf einem guten Weg, aber der Handlungsspielraum ist begrenzt. Voll. Ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, sich ein bisschen zusammenzuraufen hier und da und sich vielleicht ein bisschen mehr abzusprechen. Aber selbst eine geschlossene EU, wir haben es gesehen, ne? Also selbst wenn die EU jetzt super geschlossen wäre, dann hätte das wenig verändert. Auf dem Feld dann, ne? auf dem Schlachtfeld an der Welt.
Ist die Frage, ja. Ich glaube schon auch, dass eine gewisse Unabhängigkeit, eine wirtschaftliche, die Verhandlungsposition der EU in gewisser Hinsicht verbessern würde. Also wenn man jetzt den USA gegenüber weniger abhängig wäre, aber das macht man natürlich nicht von einem auf den nächsten Tag, das ist klar. Und man will ja auch nicht ganz allein dastehen. Also man braucht Allianzen. Es ist nur die Frage, wie stabil die sind. Aber die USA sind ja offensichtlich derzeit nicht der verlässlichste Partner.
Genau. Das sind aber langfristige Projekte, die bis zum gewissen Grad laufen. Vielleicht nicht so schnell, wie man das machen sollte, aber kurzfristig fällt mir nichts ein. Fällt dir was ein?
Ich glaube, du hast mit dem einen Punkt recht. Europa kann sich seine Glaubwürdigkeit erhalten, wenn es in der Ukraine-Frage geschlossen bleibt und tatsächlich das Geld aufbringt und die Geschlossenheit aufbringt, um weiterhin die Waffen zu kaufen und zu liefern und all das zu machen. Dass die Welt sieht, wenn sich die Europäische Union hinter einen Staat stellt, der angegriffen wird, dann hat das was zu bedeuten. Dann schwankt die EU nicht von einem Tag auf den anderen, sondern steht tatsächlich dahinter. Und was du gesagt hast, Hanna, glaube ich, auch sehr stark wirtschaftliche Unabhängigkeit. Man wird nie in einer globalisierten Welt nie mehr unabhängig sein, aber wirtschaftliche Stärke kann viel bewirken und überhaupt insgesamt Stärke, wahrscheinlich auch militärische Stärke. Ich glaube, wir sind im Moment in einer Phase, in der sich die EU de facto auf die Lippen beißen muss. Mhm. Wenn solche Dinge passieren und Trump uns unter Druck setzt, können wir nicht sagen, was wir uns denken und nicht tun, was wir wollen, sondern wir müssen uns auf die Lippen beißen und denken, wenn wir könnten, würden wir jetzt was anderes sagen.
Mhm. Vielleicht führt das jetzt ein bisschen zu weit, aber das ist schon auch etwas, das ExpertInnen immer wieder betonen, dass die Einstimmigkeit in der EU einfach große Blockaden auslöst oder große Zeitverzögerungen. Und wenn wir gerade über unmittelbare Maßnahmen reden, vielleicht ist das ein Hebel. Wie seht ihr das?
Die Einstimmigkeit in der Außenpolitik, ich glaube, das wird tatsächlich noch dauern. Ja. Aber
dafür bräuchte wieder Einstimmigkeit, die abzuschaffen. Ja, also, ja. Ich möchte nur noch kurz auf zwei Themen zu sprechen kommen, die viel in den Medien waren jetzt zu Kriegsbeginn vergangene Woche, wie Europa betroffen sein könnte durch diesen Krieg im Iran, nämlich einerseits durch mögliche Flüchtlingswellen, erneute Flüchtlingswellen, und es wurde auch gewarnt und das Angst ging ein bisschen um in Europa neue Anschläge. Das sollten wir vielleicht noch ganz kurz besprechen. Ich habe bei der Frage, ob es eine neue Masseneinwanderung nach Europa geben könnte. Diese Frage habe ich dem Iran-Experten Hessam Habibi von der Landesverteidigungsakademie in Wien gestellt. Und das hören wir uns jetzt kurz an, was er dazu sagt.
Ja, also die letzte Einschätzung, die ich letzte Woche von der iranischen Seite gesehen habe, was sie geschaut haben, was für die Flüchtlingswelle zustande kommen kann. Und das haben auch die in Türkei beobachtet. Die reden schon über 6 Millionen, 7 Millionen Menschen, die unmittelbar sicher betroffen werden und so dadurch zu einer Flüchtlingskrise kommen kann.
Also große Fluchtbewegungen sehen wir jetzt noch nicht. Und es ist natürlich die Region einmal in erster Linie betroffen, nämlich die Türkei in dem Fall und Aserbaidschan. Man muss dazu sagen, mit der Türkei gibt's de facto keinen Flüchtlingsdeal mehr. Der Flüchtlingsdeal, den wir hatten, den die EU hatte mit der Türkei, ist schon lange tot. Das heißt, die Türkei...
Also ausgelaufen.
Ja, so kann man es auch formulieren, ja, diplomatisch formuliert. Die Türkei könnte also wieder, jetzt wenn man das schlimmste Bedrohungsszenario hernimmt, Menschen wieder als Verhandlungsmaß und als Druckmittel gegen die EU nutzen. Das ist ein bisschen die Angst. Und das zweite Thema waren die Anschläge. Also es gab Geheimdienstexperten, die gewarnt haben davor, dass wieder zu rechnen ist, vermehrt mit Anschlägen. Dazu muss man wissen, es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Anschlagspläne und auch tatsächliche Terroraktionen der Revolutionsgarden, der iranischen Revolutionsgarden in Europa. Und diese haben sich gerichtet vor allem gegen iranische Dissidenten, also Regimegegner, aber auch gegen jüdische Einrichtungen. Und da sagen jetzt Experten, dass das mehr werden könnte. Und auch da habe ich Herrn Habibi von der Landesverteidigungsakademie gefragt, wie groß denn jetzt die Gefahr ist. Hören wir uns das kurz an, die Antwort.
Ja, das ist schon sehr ernsthaft zu nehmen und ich glaube, das ist sehr groß. Und da muss man auch erwähnen, es gibt auch mehrere andere Gruppen, zum Beispiel die Mujahideen ist auch eine Gruppe, die eine Präsenz in Iran hat, auch als eine Oppositionsgruppe. Und die sind berühmt für ihre Terroranschläge in Iran in der Vergangenheit, vor allem nach der Revolution. Das wäre eine Möglichkeit, dass sie versuchen, Chaos zu bringen.
Also der Iran-Experte sagt einerseits, und das sagen viele andere Experten, mit denen ich gesprochen habe, auch, man soll jetzt nicht in Panik verfallen, ja, es hilft auch nicht, aber man kann jetzt nicht sagen, dass der Krieg keine Konsequenzen hat auf dieser Ebene, auf der Sicherheitsebene direkt für Europa. Und je länger der Krieg anhält, desto sichtbarer werden die Folgen für Europa und auch für Österreich, wo wir wieder beim Anfang wären, nämlich der Krieg hat keine klaren Ziele, was auch die Wahrscheinlichkeit extrem verringert, dass er rasch zu Ende geht. Weil wir wissen ja nicht, was bräuchte es jetzt als Voraussetzungen, damit der Krieg ein Ende hat.
Also die USA sind bemüht, den Leuten zu vermitteln, dass der Krieg sehr bald enden wird. Der US-Energieminister Chris Wright hat im CNN-Interview gesagt, auch die hohen Preise, Erdöl, Erdgas, Benzin etc., die sind eine Sache von Wochen, aber nicht Monaten. Also die sind sehr bemüht, dass das möglichst alle glauben. Worauf dieser Glauben und diese Ankündigungen gründen, ist nicht so ganz klar, weil gleichzeitig sagt der Verteidigungsminister Pete Hegseth, wenn es notwendig ist, schicken wir auch Bodentruppen. Und wir wissen, was das heißt. Also wir wissen, wie lange das dauert, wenn mal Bodentruppen im Iran eingreifen, also dann ist keine Rede von Wochen und dann sind es mindestens Monate, wenn nicht Jahre.
Aber das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass das, also ich würde auch nichts ausschließen.
Aber es deutet schon darauf hin, dass die Ziele haben und verfolgen, die sie dann auch irgendwie, deren Erreichen sie herzeigen wollen. Und wenn sie es nicht schaffen, einfach aufhören, kann man dann auch schwer.
Das stimmt, aber man muss auch dazu sagen, in einem halben Jahr finden in Amerika die sogenannten Midterm Elections statt, also die Zwischenwahlen. Und wenn die Republikaner da maßgeblich verlieren, dann wird Trump zur Lame Dog, also zur lahmen Ente, kann gar nichts mehr machen. Das heißt, er muss sich eigentlich fürchten vor diesen Zwischenwahlen. Er ist extrem unbeliebt. Auch der Krieg ist sehr unbeliebt bei der amerikanischen Bevölkerung. Es gab unterschiedliche Umfragen vergangene Woche in Amerika, unter anderem von Ipsos Reuters. Auch CNN hat eine große Umfrage gemacht und da ist überall rausgekommen, eine große Mehrheit will diesen Krieg nicht, unterstützt diesen Krieg nicht. Trump ist total unbeliebt, ist auf einem Tiefststand und ich glaube auch mit Blick auf die Midterm-Wahlen kann er das auch nicht ganz ignorieren. Ne?
Klar, und auch die Weltwirtschaftslage ist jetzt auch nicht etwas, was ihm irgendwie hilft bei seiner Popularität, die sinkt. Also wenn die Preise überall steigen, dann spürt das ja die USA genauso.
Wo die Preise schon sehr hoch sind, muss man sagen.
Ganz genau, ne? Ganz genau. Und er das eigentlich versprochen hat als Wahlversprechen, dass die Preise sinken, das hat er jetzt nicht halten können und der Krieg wird das nicht besser machen.
Und er hat auch versprochen, dass er der Friedenspräsident wird und keine neuen Kriege anfängt und auch das hat er nicht gemacht. Halten das Versprechen. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Es ist Woche 2 des Krieges. Man kann das noch nicht so.
Es ist alles sagen. Offen. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten. Danke, liebe Hanna, dass du heute da warst. Danke für die Einblicke in die
danke
Wirtschaft.
Euch.
Und wir verabschieden uns. Sollten Sie Anregungen haben, Anmerkungen, Fragen, Kritik, bitte schreiben Sie meinem lieben Kollegen Robert Reichler eine E-Mail an
reichler.robert@profil.at.
Und wir freuen uns, wenn Sie diese Podcast-Sendung abonnieren, wenn Sie sie weiterempfehlen und wir hören uns nächste Woche wieder und verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.